Wer gedacht hat, mit dem Prozess der Aufklärung wird das menschliche Zusammenleben immer friedlicher und ziviler, wird die Gewalt erfolgreich geächtet, werden Kriege und Völkermorde verschwinden. Ja, Pustekuchen, so ist es nicht gekommen. Und ein Immanuel Kant, wenn er heute lebte, müsste fortsetzen, was er schon zu seinen Lebzeiten begonnen hat, nämlich über das Böse im Menschen nachzudenken. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast, auf die Beine gestellt vom digitalen Kant-Zentrum Nordrhein-Westfalen. Und diesmal ist Christoph Horn von der Uni Bonn gekommen, um über Kant und das radikale Böse nachzudenken. Herzlich willkommen, Herr Horn.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das wäre das Erste, worüber ich dann schon gestolpert bin. Das radikale Böse. Gibt es denn auch ein Böses, was nicht radikal ist, was besänftigt und eingehegt ist?
Ich denke, Kant will damit ausdrücken, dass es in unserer Natur wurzelt. Nicht das radikale Böse ist das, das tief in uns verwurzelt ist, in uns steckt. Und insofern ist es nicht das Einzelvorkommnis des Bösen. Also wie er zum Beispiel sagt, ungereizte Akte der Grausamkeit, wie man sie als Ethnologe zwischen irgendwelchen Völkern, die man beobachtet, oder als Historikerin, die den Geschichtsverlauf analysiert, treffen kann. Also nicht die Einzelakte des grausamen Verhaltens, sondern das, das tief in unserer Gesinnung, in unserer Natur steckt.
Wenn es zu unserer Natur gehört, wäre es ja auch illusionär zu glauben, es könnte verschwinden, richtig?
Naja, das ist eine anspruchsvolle These, nicht mit der sich Kant damals ziemlich unbeliebt gemacht hat bei der Publikation der Religionsschrift 1793-94. Denn ziemlich viele Leute, darunter Goethe, haben diese Doktrin abgelehnt als zu nah an der christlichen Traditionsvorstellung des Sündenfalls und der Erbsünde.
War es denn nah dran?
Also er revidiert die Terminologie, nicht? Er spricht nicht vom Peccatum Originale, eben dieser Ursünde von Adam und Eva im Paradies, sondern er nennt das Peccatum Originarium. Aber das ist natürlich eine Formulierung, die ähnlich ist, möchte aber einen Unterschied machen. Nicht? Also er glaubt nicht, dass irgendein Urpaar gesündigt hat und wir dann unter der Last der Vererbung der Schuld stehen, das glaubt er nicht, aber doch, dass wir alle in einem irgendwie radikalen Ausmaß uns fehlentschieden haben.
Sie haben jetzt diese Religionsschrift erwähnt, 1793, aber das ist nicht die einzige Quelle bei Kant, die vom Bösen handelt. Dann ist ja die Frage, warum hat er das immer wieder neu angefasst? Warum hat das so einen hohen Stellenwert?
Das ist natürlich eine Frage, die mit der Moralphilosophie unmittelbar verbunden ist. Nicht? Rousseau war ein Menschheitsoptimist und er bezog sich sehr stark auf Rousseau, der die gute Natur des Menschen annahm, die dann nur zivilisatorisch korrumpiert wird, während er eben dachte, es ist nicht erst die Zivilisation, die uns moralisch schlecht macht, sondern schon unsere eigene Maximenwahl, nicht die Wahl unserer eigenen Grundsätze.
Aha, jetzt ist ein wichtiges Wort gefallen und ich glaube, das müssen wir genauer anschauen. Maximen spielen bei Kant eine große Rolle. Was ist eine Maxime?
Eine Maxime, würde er sagen, ist ein subjektiver Handlungsgrundsatz. Ich nehme mir vor, wäre so ein Beispiel, jeden Tag um 6 Uhr morgens aufzustehen, um Sport zu machen. Also es muss sich überhaupt nicht um Moral handeln. Irgendwelche Lebensgrundsätze, die Lebensbereiche charakterisieren, also sagen wir Freizeitverhalten, Verhalten zum Geld, Verhalten zu Mitmenschen, Verhalten zum Beruf, zur Karriere, Verhalten zur Gesundheit, solche Lebensbereiche. Und nun liegt da eine bestimmte Doppeldeutigkeit im Maximenbegriff, nicht? Wir geben uns zum einen Maximen, je mehr wir das tun, umso wertvoller sind wir für Kant als Menschen, nicht? Also gerade wenn wir uns, sagen wir, Höflichkeitsstandards auferlegen, wenn wir freundlich, humorvoll, offen, nett irgendwie so sind, wenn wir bildungsorientiert sind, nicht, und uns solche Grundsätze geben wie ich möchte ein wacher Zeitgenosse sein, irgendwas in dieser Art. Nicht, also wir geben uns damit selbst einen Charakter, wir bringen uns auf einen guten Weg. Auf der anderen Seite gibt's noch diese Rückseite, dass wir immer implizite Maximen haben, auch wenn wir sie uns nicht geben. Also wir können uns sozusagen in so einer Selbstanalyse klar werden, was denn unsere Maxime ist, nach der wir handeln.
Ist ja interessant. Also dann gibt es zweierlei Maximen. Also diejenigen, die ich aktiv wähle und nach denen ich handle. Und dann andere, die, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, die hinter meinem Rücken laufen?
Die hinter unserem Rücken laufen, ganz genau, so muss man das annehmen. Er thematisiert die nicht besonders ausdrücklich, aber es muss ja so sein, nicht, dass wenn man zum Beispiel, das ist für ihn ein wichtiges Beispiel, Suizid begeht, nicht?
Ja.
Dann hat man so eine implizite Maxime wie, ich will mir mein Leben abkürzen, wenn es in der restlichen Laufzeit mehr Unannehmlichkeiten als Annehmlichkeiten zu bringen verspricht. Nicht? Das ist dann so die implizite Maxime. Und dann denkt er, wenn man die sich klar macht, dann kann man sich auch verdeutlichen, dass da irgendwie ein Problem drin steckt. Also das würden wir so nicht teilen, nicht? Aber eher für ihn ist Suizidverbot ein relativ wichtiger Punkt, so dass die implizite Maxime explizit gemacht werden kann im Raisonnement, beim moralischen Nachdenken.
Wenn ich nach Kantschen Idealen handeln würde, dann hieße das ja, dass ich mir Maximen setze, dass ich sie mir gebe, wie Sie gesagt haben. Und dann werden das vernünftige Maximen hoffentlich sein. Was heißt das dann zu der Wurzel in mir, dem Bösen?
Also nochmal ganz kurz zurück auf die Geschichte des Maximenbegriffs, nicht? Das ist so ein bisschen oszillierend. Zum einen kommt der Ausdruck natürlich aus der aristotelischen Tradition, nicht? Von dem Obersatz eines praktischen Syllogismus. Der heißt Propositio Maxima. Aber so ganz besonders kommt das aus der französischen Moralistik. Und daher hat das Kant, nicht? Also Maximen, die sich, sagen wir, so ein französischer Aristokrat selbst gibt, immer galant und höflich zu sein, immer die Schwachen zu unterstützen, irgendwie sowas, nicht? Also man gibt sich selbst solche wertvollen Regeln. Jetzt die Sache mit der Verbindung zum Bösen ist trickreich, nicht? Das ist ein schwieriger Punkt. Und zwar meint Kant, dass er den Nachweis führen kann, er nennt das sogar einen Beweis, dass jeder Mensch ein bestimmtes Limit, eine Grenze des Aufwands für Moralität setzt. Nicht? Also die
unsere moralischen Kapazitäten sind endlich.
Sind endlich und zwar gewähltermaßen. Die Moral darf was kosten. Wir sind damit vertraut, dass uns Moral was kostet. Also meinetwegen, wir verzichten darauf, einen attraktiven Haufen Geldscheine einfach mitzunehmen, der neben der Kasse liegt, während die Kassiererin gerade rausgegangen ist. Ja. Nicht? Wir können einfach zugreifen, hätten dann 10.000 Euro. Wir haben den Schaden, indem wir nicht den Geldbetrag wegnehmen. So Moral kostet was, nicht?
Wenn ich das 10-mal gemacht habe, dann werde ich beim 11. Mal zugreifen.
Nein, aber nehmen Sie einen ganz anderen Fall. Jemand bedroht Sie und sagt, ich werde dein Kind attackieren. Du wirst sehen, was du davon hast, wenn du mir nicht dabei hilfst, meinen Feind zu töten.
Ja.
Nicht? Und das ist ein Fall, bei dem moralische Standhaftigkeit natürlich extreme Kosten hätte. Nicht? Also wir würden denjenigen Menschen schlecht nennen, der für 100 Euro bereit ist, einen anderen umzubringen. Nicht? Aber wenn man unter Druck gesetzt wird und der Anstifter sagt, stell dir vor, ich verletze dein Kind, wenn du nicht bereit bist, dich an dem Mordkomplott zu beteiligen.
Nicht? Gut, also das sind jetzt die moralischen Kosten, die produziert werden. Ändere ich dadurch meine Maximen oder was geschieht?
Ja, es ist die Pointe, die wenn es wahr ist, dass man jeden Menschen dazu bringen kann, unmoralisch zu handeln, man muss nur den Preis heraufsetzen, nicht? Also insbesondere natürlich die Konfrontation mit dem Tod. Er hat dieses Galgenbeispiel in der Kritik der praktischen Vernunft. Das geht so: Der Tyrann bedroht den Bürger, gegen einen weiteren unbescholtenen Bürger eine falsche Aussage zu machen, damit der verhaftet werden kann, nicht? Und er sagt dann: Wenn du diese falsche Aussage nicht machst, hier ist der Galgen, da wirst du aufgeknüpft.
Ja. Nicht?
Und dann ist natürlich die moralische Standhaftigkeit eine große Herausforderung, denn sie ist mit dem Tod verbunden. Nicht? Man geht dann lieber in den Tod als ein falsches Zeugnis.
Wenn man Sokrates ist, aber genau, wenn man Kant ist, vielleicht nicht.
Genau, und Kant meint jetzt, es gibt für jeden von uns so einen bestimmten Preis, für den er nicht mehr bereit, ist zu zahlen. Jetzt, wenn das so ist, dass das stimmt, also dass jeder von uns ein bestimmtes Limit hat, dann entsteht ja die Situation, dass man eine oberste Maxime hat, die da heißt, wenn der Preis zu hoch ist, bin ich nicht mehr bereit, moralisch zu sein. Und das ist die ursprüngliche sozusagen Manifestation unseres schlechten Charakters, unseres bösen Charakters. Also wir haben alle die Befolgung der Moralität, die Maxime der Befolgung der Moralität unter die limitierende Bedingung gestellt. Es darf uns aber nicht zu viel kosten.
Man könnte das ja moralischen Realismus nennen. Also, dass man das nicht überstrapazieren darf, was man Einzelnen abverlangen kann.
Ja, ja, es gibt eine moderne Diskussion zu dem Thema Moral Demandingness. Also muss eine Moral nicht so formuliert sein, dass Menschen sie auch befolgen mögen. Das ist dann immer so ein Einwand gegen den Utilitarismus.
Dass sie nicht für Engel gedacht ist, sondern für Menschen.
Ja, genau, dass wenn ich 10.000 Euro habe und überlege mir, was am besten ich damit tun kann, nicht, dann fallen mir natürlich viele selbstbezogene oder auf meine liebsten, nächsten Personen bezogene Dinge ein. Aber vielleicht wäre ja die günstigste Verwendung von 10.000 Euro, sie den Obdachlosen zu geben, nicht? Die gesellschaftlich sozusagen im durch die Nutzenerzeugung günstigste Variante. Und genau das könnte ja im Utilitarismus eine Überforderung von Altruismus sein.
Ja. Gut, und dann müssen wir aber noch mal genauer verstehen, was das jetzt bezogen auf das radikale Böse bedeutet.
Ja. Also radikal böse sind wir nach Kant deswegen, weil wir alle eine Maximenordnung gewählt haben, die die Befolgung des Moralitätsprinzips unter die Bedingung des Selbstliebeprinzips.
Also Maximenordnung heißt, es gibt eine Hierarchie.
Es gibt eine Hierarchie. Und das kann man folgendermaßen, glaube ich, deutlich machen. Wenn in diesem Beispiel von vorhin, wenn ich den Haufen Geldscheine neben der Kasse mitnehme, wenn die Kassiererin gerade verschwunden ist oder jedenfalls ein Teil davon, dann könnte diese konkrete Maxime, ich nehme Geld an der Kasse, wann immer die Aufmerksamkeit der Kassiererin nicht gegeben ist, auf die allgemeinere Maxime hindeuten, ich verschaffe mir Vorteile, wann immer ich das unkontrolliert tun kann.
Mhm.
Und das wäre dann nochmal unter der allgemeineren Maxime, handle zu deinem eigenen Vorteil, auch wenn es unmoralisch ist. Nicht? Also man kann die hierarchisieren, es gibt sozusagen die realitätsnäheren Maximen, grüße die Nachbarn im Treppenhaus. Also ich nehme mir vor, jeden Tag die Nachbarn im Treppenhaus zu grüßen. Und es gibt die allgemeineren, zum Beispiel praktiziere generell Höflichkeit.
Aber ich wähle also meine oberste Maxime. Das heißt, wenn ich mich für die schlechte Handlung entscheide, dann ist das ein Akt der Freiheit.
Das ist nun ein ganz, ganz wichtiger Punkt im ersten Stück der Religionsschrift, dass er sagt, wie kommen wir denn ursprünglich zu dieser Maximenordnung, in der wir die Moralität unter eine limitierende Bedingung gestellt haben. Wenn das unsere Natur ist, nicht, dann muss man der Natur Vorwürfe machen und die Menschen sind schuldlos. Ja? Also dass viele Leute in der etwas älteren Generation haben noch gelesen, Konrad Lorenz, das sogenannte Böse, nicht die Naturgeschichte des Übels. Und ich weiß nicht, ob man das heute noch liest, nicht, aber diese Vorstellung davon, dass man nur einfach eine bestimmte Form von Vitalität einfach kulturell oder zivilisatorisch das Böse nennt, nicht, ist ja verbreitet. Oder eine bestimmte Selbstorientierung, nicht ein
dass man das in der Biologie sucht.
Ja.
In der Biologie des
Menschen. Ganz genau, ganz genau. Und das lehnt er ab. Das lehnt er ab, weil es natürlich die moralische Verantwortlichkeit des Menschen aufhebt, nicht? Das depotenziert unsere Verantwortlichkeit. Und stattdessen nimmt er an, dass es einen nicht näher erläuterbaren, intelligiblen Wahlakt gibt, nicht, mit dem wir uns dazu selber disponiert haben, die Moralitätsmaxime unter die Selbstliebe-Maxime zu stellen.
Dann sind wir voll verantwortlich.
Wir sind
dann voll gibt es keine Ausreden.
Ja, 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 ja.
Das und wäre interessant für einen Gerichtsprozess.
Ganz genau. Also in irgendeinem Sinn sind wir voll verantwortlich, wenn wir uns auch nicht erinnern können, das getan zu haben. Nicht? Also vor Gericht würde man ja vielleicht sagen, diese Entscheidung, die irgendwie so unvordenklich passiert ist, niemand von uns kann sich daran erinnern, das getan zu haben, ist verjährt oder ist mangels Zurechenbarkeit zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sie getroffen haben, irrelevant. Mhm. Nicht? Also wir haben uns sozusagen in eine schuldhafte Verfassung gebracht, in einer irgendwie vortemporalen Phase oder so. Das ist die Antwort, kann es nicht. Es muss so sein, dass wir einen solchen Entscheidungsakt gemacht haben und seither sind wir eben in diesem radikalen Sinn böse orientiert.
Ja, Sie hatten ja gesagt, radikal heißt eben, das hat mit der menschlichen Natur zu tun, da ist die Wurzel zu suchen. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel wählen, ja, nicht für radikal Böses, sondern für absolut Böses. Nehmen wir Adolf Eichmann, einen Massenmörder, der vor Gericht steht. Und wir wissen, dass seinerzeit Hannah Arendt den Prozess beobachtet hat. Wir stellen uns vor, nicht Hannah Arendt säße dort, sondern Immanuel Kant.
Ja.
Wie hätte er denn solche monströse Taten und Entscheidungen eines Adolf Eichmann beurteilt?
Das ist schwer zu sagen. Also um den Kontrast aufzumachen, beschreibe ich vielleicht erstmal, wie Hannah Arendt das gesehen hat. Sie hat als Prozessbeobachterin für den New Yorker in Jerusalem erwartet einen Mephisto-artigen, großartigen Schurken sozusagen zu erleben. Jemanden, der durch brillante Intelligenz und durch eine zynische, großspurige Denkungsart sozusagen eine düstere Faszination auf uns ausübt, vielleicht wie die bösen Helden bei James Bond.
Und sie fand einen dürftigen Typen.
Und sie fand einen banalen Typen, der sich permanent auf Befehlsnotstand herausgeredet hat, der seine Unverantwortlichkeit betont hat, der die Mechanisierung, Automatisierung der Befehlsabläufe betont hat, der die Schuld weitergereicht hat und der sogar sich auf Kant berufen hat. Der sagt an einer Stelle, der Befehl von oben war für mich der kategorische Imperativ. So ungefähr hat er das gesagt, nicht? Und die Theorie, die Hannah Arendt dann damit verbindet, das ist natürlich ein breiter journalistisch gemachter Bericht, den sie dann in der Zeitschrift, später in Buchform publiziert hat, der führt dann zu einer eigenständigen Theorie des Bösen, die mehr mit zivilisatorischer Verstrickung und mit ihrer Modernitätstheorie zu tun hat. Nicht? Also irgendwie ist es die Zivilisation als Ganzes, der man diese entsetzliche Fehlentwicklung, wie sie in Eichmanns Person der kompletten Unverantwortlichkeit und des Verlusts von Verantwortungsbewusstsein zum Ausdruck kommt, anlasten muss, nicht? Also die Entwicklung als solche ist schlecht. Und Kant demgegenüber hätte an dem Ausmaß der Grausamkeit und der Perfidie und des Perversen, der perversen Perfektion der Organisation von Eichmanns Massenmorden sicherlich eine Bestätigung fürs radikal Böse gefunden. Also er hätte es sozusagen zitieren können, wie er eben diese Beispiele ungereizter Grausamkeit unter den Naturvölkern illustrativ nennt, nicht, um zu sagen, na ja, Rousseau kann ja nicht recht haben, denn sogar unter den Naturvölkern gibt es extreme Grausamkeit, wenn die sich bekriegen, dann werden eben auf grausamste Weise die Gefangenen gefoltert oder die Toten noch verstümmelt, irgendwas in dieser Art, woran er da auch immer gedacht haben mag, nicht. Also er hätte darin sicher einen Beweis gesehen, aber ihm war diese Zivilisationstheorie natürlich ganz unverfügbar, nicht. Das, er hätte nicht gesagt, na ja, das deutet darauf hin, dass die Moderne insgesamt ein Problem hat, nämlich das Problem der Depotenzierung individueller Verantwortung und der kollektiven, na, wie soll man sagen, Gehirnwäsche oder sowas, nicht, der so jemand wie Eichmann unterlag.
Also sind wir jetzt doch schon an die Grenzen von Kant gekommen, dass man heute, wenn man solche Mechanismen verstehen will, über ihn hinausdenken muss.
Ich denke ja, ich denke, dieser Beitrag von Hannah Arendt, ich meine, er liegt auf einer anderen philosophischen Ebene, sie verbindet damit dann eben diese von Heidegger inspirierte Modernitätstheorie, aber das ist schon notwendig, um zu verstehen, wie es diese strukturellen und institutionellen Dinge gibt. Was Kant mal kurz berührt, ist die auch in der Religionsschrift die Vorstellung, dass uns menschliche Gemeinschaften in der Regel schlechter machen. Nicht? Also wir werden moralisch im Grunde depraviert durch den Umgang mit anderen. Nicht? Tendenziell ist es so, dass die anderen uns schlechter machen. Und dann meint er, es bräuchte nun eine ethische Gemeinschaft, die dem entgegenwirkt. Nicht? Das ist ein Platz für das, was er die Kirche nennt. Nicht? Also in einem nicht konfessionellen Sinn.
Ja, man meint nicht die real existierende Kirche.
Nicht die real existierende Kirche, sondern eine idealisierte Gemeinschaft, die tugendorientiert ist. Aber eben der Normalfall ist, dass uns die anderen Menschen durch den Umgang mit ihnen schlechter machen, nicht besser machen.
Ich kann mir nicht helfen, aber dann kommt mir in den Sinn, was Sie über das Grüßen der Nachbarn gesagt haben. Dann sollte man im Hausflur auf jeden Fall grüßen, aber dann vielleicht auch dafür sorgen, dass man schnell wieder auseinandergeht. Christoph Horn über das radikal Böse bei Kant. Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.